die Presse.
Ich denke, für die ungarische Öffentlichkeit ist es nicht so besonders wichtig, ob Herbert Kickl Viktor Orban unterstützt. Also ich würde schon sagen, im Wahlabend am 12. April werden wir vielleicht nicht einmal wissen, wer eigentlich gewonnen hat. Schon deswegen, ich bin hundertprozentig sicher, dass die jeweiligen Verlierer das Wahlergebnis nicht anerkennen wird. Aber er stellt sich so dar, ich spiele in diesen Liga mit diesen Menschen, mit Putin, Trump und Xi Jinping. Da bin ich eigentlich auch nicht sicher, ob diese Freundschaften wirklich gleich sind. Also ich denke, auch weil Trump und Putin beide autoritäre Persönlichkeiten sind, gibt es doch geopolitische Interessenunterschiede zwischen den USA und Russland. Und ich weiß nicht, wie lange Orban eigentlich das noch aushalten kann, dass er gleichzeitig mit Putin und Trump und sogar mit China, und wir wissen, China ist nicht besonders ein großer Freund von Trump, eine gute Beziehung aufbauen kann.
Unser Nachbarland Ungarn wählt am 12. April ein neues Parlament. Und der Langzeitministerpräsident Viktor Orban trifft auf den Herausforderer Peter Madia, der ernsthafte Chancen hat zu gewinnen. Der Wahlkampf ist in den vergangenen Wochen ziemlich hart geworden. Da gab es internationale Großevents wie die CPAC Hungary und das Treffen der Patrioten in Budapest, bei dem auch FPÖ-Chef Herbert Kickl dabei war. Wir bauen in dieser Folge auf unserer ersten Ungarn-Episode mit meinem Kollegen David Gajdosch vom 16. März auf. Und wir schauen uns diesmal Orbans Freunde und Feinde genauer an, darunter auch solche aus Österreich. Außerdem stellen wir fest, dass Orbans Herausforderer Madia sich vor allem Freunde im ungarischen Inland sucht. Wir blicken dann auch noch auf den Tag nach der Wahl, denn mein heutiger Gast erinnert mich daran, dass Viktor Orban am kommenden Sonntag zwar verlieren, aber trotzdem seinen politischen Einfluss behalten kann. Ja, und zu Gast ist Peter Techet, er ist Jurist und Historiker und wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für den Donauraum und Mitteleuropa in Wien. Sie hören, was wichtig ist. Ich bin Anna Wallner, seit 20 Jahren Journalistin bei der Presse und seit einigen Jahren eine der Gastgeberinnen dieses Nachrichtenpodcasts. Den Link zur ersten Ungarn-Folge finden Sie in den Shownotes. Ein Satz noch in eigener Sache, bevor wir gleich loslegen. Wir wollen gerne mehr von Ihnen wissen. Gefällt Ihnen unsere Arbeit eigentlich? Haben Sie Fragen an uns oder an die Redaktion der Presse? Und welche Gäste sollen wir künftig in den Podcast einladen? Schreiben Sie uns an podcast@diepresse.com oder hinterlassen Sie einen Kommentar in Ihrem liebsten Podcast-Catcher. Danke und jetzt geht's los. Ja, hallihallo, bei mir ist heute Peter Techet. Schön, dass du da bist.
Freut mich auch.
Wir wollen heute erneut über die Wahlen in Ungarn im Nachbarland sprechen am 12. April, die natürlich auch für uns in Österreich spannend sind. Wir haben ja schon in einer Folge mit meinem Kollegen David Gajdosch vor einiger Zeit über die beiden Kontrahenten Orban und Madia gesprochen. Wir haben da vor allem uns auch angesehen, dass, weil David war in Orbans Heimatort Felschut, ich weiß nicht, wie spricht man es aus?
Felschut.
Felschut, genau. Den hat er so auch als Symbolort beschrieben, mit diesem Stadion mitten im Ort und wenig Einwohnern, die ihren berühmten Sohn eher huldigen, denn ihn kritisch sehen. Meine erste Frage an dich ist, welcher Ort ist denn für dich das Kernstück der Wahl 2026 und dieses Wahlkampfs? Was würdest du da sagen?
Das eine ist vielleicht Hartwanpuster. Das ist ein Dorf, auch nicht weit weg vom Orbans Dorf, wo angeblich sein Vater fast ein Schloss jetzt baut, aber viele vermuten, dass eigentlich Orban selbst dahinter steht. Und es ist so zu einem Sinnbild der orbanischen Korruption geworden, weil dort wir wirklich sehr gut sehen können, wie die Korruption mit der Familie Orban sehr stark verbunden ist. Also es ist nicht nur ein korruptes System, sondern es ist ein sehr, kann man sogar sagen, feudalistisches System, wo wirklich die Familie selbst, Vater, Schwiegersohn, Tochter und so weiter alles beherrschen, kontrollieren können. Aber würde ich noch sagen, dass vielleicht nicht ein Ort, sondern viele Orte, das sind die kleineren Dörfer, weil die Wahl eigentlich in den kleinen Dörfern entschieden werden. Budapest ist sicherlich oppositionell, die größeren Städte sind sicherlich oppositionell, sogar die mittleren Städte, aber in den Dörfern führt immer noch Fidesz und das ist die Frage, wie hoch dann die Unterstützung für Fidesz ist in den Dörfern, weil das wirklich entscheidend sein wird.
Genau das ist das im Kern das Thema bei dieser Wahl. Wer wird sozusagen vorliegen? Wer wird mehr Stimmen erhalten? Es sieht seit langem so aus, als ob Peter Madia wirklich ernsthafte Chancen hat, Orban zu überholen. Deswegen gibt es immer wieder Experten auch in österreichischen Medien, wo es dann immer wieder heißt, Orban steht erstmals seit langem unter Druck. Ist ihm das eigentlich anzumerken, Orban, bei seinen Auftritten und sonst?
Ja, schon bei seinen Auftritten. Einerseits, der hat bis jetzt immer nur geschlossene Versammlungen organisiert. Das war sehr komisch. Also, wenn du zu den Versammlungen von Viktor Orban gehen wolltest, dann musstest du dich zuerst registrieren. Das heißt, er wollte eigentlich mit der Kernwählerschaft reden, weil er wirklich Angst davor hatte, dass er ausgebuht wird und so weiter. Jetzt macht er schon öffentliche Versammlungen, also jetzt dingelt er im ganzen Land herum, macht öffentliche Versammlungen, wo er wirklich in der Tat mal ausgebuht ist. Also das heißt, Orban, ihm ist schon anzumerken, dass er nicht so locker redet, dass er wirklich vielleicht selbst denkt, dass er jetzt die Wahlen verlieren kann. Er redet auch darüber, dass es wirklich sehr knapp sein wird. Wir müssen jetzt zusammenhalten. Natürlich am Ende werden wir doch gewinnen, aber das wird sehr knapp sein. Und was vielleicht auch wichtig ist, wo man das merken kann, dass sie diese Kriegspropaganda, weil in Ungarn Orban damit Kampagne macht, dass wenn er nicht gewinnt, dann kommt der Atomkrieg. Also wirklich, also in diesen Stufe sind wir jetzt schon, dass wenn er nicht kommt, wenn er nicht gewinnen kann, dann kommt der Atomkrieg. Und das ist für mich schon fast lächerlich. Und das zeigt schon auch, wie die dann eigentlich mit diesen ganzen Propaganda schon ein bisschen übertreiben, weil sie nur diese einzige Möglichkeit haben, Menschen noch durch Angst irgendwie zu erreichen.
Auf den allerletzten Metern des ungarischen Wahlkampfs sind nun auch Beweise aufgetaucht, die die ohnehin vermutete Nähe zwischen Fidesz und Russland noch einmal unterstreichen. Es geht da um einen Telefonmitschnitt, in dem man den ungarischen Außenminister Peter Szijjártó im Gespräch mit seinem russischen Amtskollegen Sergej Lavrov hören kann. Wir spielen jetzt im Folgenden den Ausschnitt mit deutscher Übersetzung aus der Zeit im Bild 2 vom 31. März ein.
Ich rufe für Alisha an. Ich soll dich daran erinnern, dass du seiner Schwester hilfst.
Frau Ismailova?
Yes.
Yeah, absolutely. The thing is the following.
Ja, auf jeden Fall. Gemeinsam mit den Slowaken werden wir fordern, sie von der Sanktionsliste herunterzunehmen. Wir werden das nächste Woche einreichen und unser Bestes tun, sie von der Sanktionsliste zu bekommen.
Er wäre sehr dankbar.
Schon früher hat Szijjártó zugegeben, dass er auch in Brüssel, etwa während Sitzungen der EU-Außenminister, regelmäßig mit Lavrov telefonieren würde. Worüber sie da reden, hat er natürlich nicht verraten. Aber nach den jüngsten Recherchen eines Kollektivs investigativer Journalisten wird der Verdacht nun bekräftigt, dass Ungarn geheime EU-Informationen nach außen und eben direkt nach Russland weitergibt und sich damit zum Handlanger Russlands macht. Was ich aber von Peter Techent in diesem Zusammenhang wissen wollte, ist, ob solche Vorwürfe und nun auch stichhaltige Beweise wie dieses Tondokument in Ungarn überhaupt eine Wirkung erzielen oder irgendjemanden aufregen.
Das spielt schon eine Rolle in Ungarn, weil die Opposition immer wieder schon seit Jahren behauptet, Orban sei fast quasi wie ein Agent der Russen in Ungarn und auch in der Europäischen Union. Und jetzt mit diesen Beweisen oder Vorwürfen, die jetzt auf dem Tisch liegen, kann die Opposition noch stärker, also Peter Maurer praktisch noch stärker, diesen Vorwurf gegenüber Orban nutzen. Und das ist eigentlich auch das Motto von Peter Maurer. Wollen wir Westen oder Russland? Also der übertreibt auch mit seiner Rhetorik. Er meint, jetzt wird sich entscheiden, ob Ungarn eigentlich zum Westen gehört, zur Europäischen Union gehört, oder in 4 Jahren sind wir schon Teil der Russischen Föderation.
Aber was jetzt, führt es zwar ein bisschen weg vom Kern, aber ich habe das ganz spannend gefunden, weil ich da jetzt mich ein bisschen eingelesen habe und auch Maria ein bisschen verfolgt habe, der ja auch sehr aktiv ist auf Social Media. Nämlich persönlich, mit Fotos sich auch immer wieder zeigt.
Ja, wahnsinnig aktiv. Also hat eine riesengroße Reichweite. Eine größere Reichweite hat er schon, oder? Als Orban sowieso, aber als Joe Biden, als er noch Joe Biden noch Präsident war, hat der Maurer ja schon von Anfang an, ich weiß nicht warum, wie er das schafft, also,
Vor allem auf allen möglichen Kanälen, also auf X genauso,
überall.
Wie Blue Sky, wie Instagram.
In Instagram heißt der The Man, das zeigt schon eigentlich vieles über ihn, aber okay, das lassen wir beiseite.
Ja, und da habe ich gefunden, dass er erst einen Tag bevor wir das Gespräch hier heute aufnehmen, dass er geschrieben hat, er hat seinen Tag in Wien begonnen, nämlich in einem Institut oder in einem medizinischen Institut, wo er einen Bluttest und Harntest abgegeben hat, um zu beweisen, dass er nie in seinem Leben Drogen genommen hat, weil ihm das eben der Konkurrent und Fidesz
ständig vorwerfen. Er garniert das dann aber auch umgekehrt mit dem Vorwurf, dass ja Fidesz alle bei der Partei dort irgendwie Drogen konsumieren würden. Das sind schon so Dinge, wo ich mir denke, okay, das ist schon auch nochmal ein besonders niedriges Niveau, auf dem wir uns da bewegen, oder?
Eigentlich schon sehr, sehr interessant. Also wir haben ein sehr hohes Niveau, weil wir ständig über die Europäische Union reden in der Kampagne und dann gibt es dieses sehr niedriges Niveau. Also nicht nur so mit diesen Vorwürfen, wer Drogen genommen hat, Peter Modja oder Fidesz-Politiker, die bezichtigen sich einander. Also Peter Modja meint immer, ich bin aus Fidesz, also das stimmt, also Peter Modja war Mitglied in Fidesz, also er muss vieles vielleicht kennen und er spielt immer mit diesem Insiderwissen. Ob alles stimmt, was er sagt, das ist eine andere Frage, aber natürlich die Menschen glauben ihm, dass wenn er sagt, dass so viele Fidesz-Mitglieder und Fidesz-Politikerinnen Drogen nehmen, dann nehmen die Menschen ihm das vielleicht ab. Und also es gibt diese Drogengeschichte, es gibt auch ein Sexvideo und ein angebliches Sexvideo mit Peter Modja, also eine komisches Nachrichtenportal hat einfach ein Bild veröffentlicht. Das ist ganz eindeutig so ein Bild wie mit einer Videoaufnahme, aber nur ein Bild, wo wir ein Hotelzimmer sehen mit einem Bett und womöglich auch Kokain auf dem Tisch. Niemand ist im Zimmer, aber es wird vermutet, dass vielleicht irgendwann ein Video doch rauskommt, wo Peter Modja etwas macht. Und er hat selbst zugegeben, ja, ich habe das Zimmer erkannt und ich war dort mit meiner Ex-Freundin, wo wir Sex gehabt hatten. Und ja, ich habe gesehen, da gab es auch Kokain auf dem Tisch, aber ich habe nie in meinem Leben Kokain oder irgendwelche Drogen genommen. Also eben die ganze Kampagne ist schon auf diesem Niveau, dass wir über das Sexleben von Peter Modja reden oder der selbst sagt, ich bin ein fescher junger Mann, ich kann es noch, also vielleicht Viktor Orban kann es nicht mehr. Also
es ist für uns aus österreichischer Sicht ungewöhnlich, weil es auf so einem Niveau würden, es, auch wenn es dort auf anderen Ebenen tief sein kann, würde man sich wahrscheinlich bis dato die Dinge nicht ausrichten.
Das ist eigentlich auch in Ungarn ziemlich ungewöhnlich. Also mit diesen Sexvideos, Drogenvorwürfen, das gab es auch in Ungarn weniger. Also das ist jetzt sehr Soap-Opera-artig. Ja. Auch die ganze Geschichte von Modja mit seiner ehemaligen Ehefrau, die Ex-Justizministerin. Genau. Modja hat selbst sehr viele Frauengeschichten auch, seitdem er in die Politik gegangen ist. Also das ist wirklich, hat auch diesen Charakter, was eigentlich auch in Ungarn relativ neu ist.
Nur nochmal zur Erinnerung über diese Herkunft von Modja und diese haben wir auch in dieser ersten Folge, die Sie gerne nachhören können, im März berichtet mit meinem Kollegen David Geidersch. Ein Nachsatz dazu noch, was auch noch dazu kommt, ist, dass Modja den Fidesz-Leuten vorwirft, er oder Mitglieder seiner Bewegung und seiner Partei würden immer wieder angegriffen tätlich. Ist das etwas, was, also ich habe das auch nur immer wieder so in so Postings von ihm gesehen, dass er sozusagen sich sorgt um sich und sein Team, dass man immer wieder hier auch Gewalt erfährt?
Es gibt einige Gewaltakten, also nicht so wahnsinnig radikal. Also das muss man auch wissen, dass Peter Modja auch eine Neigung hat zu Übertreibungen. Also es ist nicht so, dass dann ständig irgendwie Menschen sich auf der Straße verprügeln. Das kann wirklich dazu kommen, dass Fidesz-Leute irgendwie eher verbal Modjas Sympathisanten, Aktivistinnen angreifen. Ab und zu passiert was, dass sie irgendwie die Wahlzettel oder sowas, aber es ist wirklich eher verbal. Also ich würde nicht sagen, dass die Wahlkampagne so gewalttätig wäre. Auch zum Beispiel, wenn Viktor Orban bei seinen Versammlungen ausgebuht wird, ist es doch friedlich. Also die Gegendemonstranten buhen und die Demonstranten, die Pro-Orban-Demonstranten, die klatschen und so ist es dann.
Okay. Jetzt ist es so, dass wir Mitte März, eine Woche vor den beginnenden Osterferien, gesehen haben, dass der Wahlkampf ganz ordentlich in die Gänge gekommen ist, vor allem jetzt auch auf Seiten von Orban. Da gab es gleich zwei wichtige Termine oder Events, kann man sagen, Großveranstaltungen, die Orban nützen wollte. Das eine war die CPAC Hungary, also das ist diese große Konferenz der Konservativen oder Rechten in Europa. Da ist auch er aufgetreten natürlich. Es gab wieder mal einen Gruß aus dem Trump-Lager. Trump hat dann auch jetzt noch via Truth Social einen Aufruf gestartet, man solle doch bitte in Ungarn auf jeden Fall Orban wählen. Wie hat Orban an diesem Wochenende versucht, diese europäischen Konservativen, die dann, das kann man vielleicht gleich dazu nehmen, am 23. März ist das dann weitergegangen. Also CPAC war das eine und das andere war das Treffen der Patrioten für Europa in Budapest. Vielleicht reden wir darüber dann noch gesondert. Zuerst mal bei dieser CPAC. wo zum Beispiel auch Mitglieder der Heritage Foundation, dieser sehr ultrakonservativen, EU-kritischen amerikanischen Bewegung dabei waren. Wie siehst du denn das? Wie sehr kann Orban diese Plattform für sich nutzen?
Also für Orban ist es sehr wichtig, das muss man wissen, Orban versucht wirklich, sich auch international zu vernetzen. Das ist ein riesengroßer Unterschied zu anderen Politikern, sagen wir mal Robert Fico in der Slowakei. Der ist international nicht so besonders vernetzt und er hat auch kein Interesse daran, irgendwie sich auch intellektuell zu etablieren. Und Viktor Orban will eigentlich, der sagt es selbst, Europa erobern. Er will diese kulturelle Hegemonie, also nach Gramsci, zurückerobern für die Rechten. Und das ist sein Ziel. Und deswegen hat er auch viele Institutionen gegründet. Matthias Corvinus Kollegium zum Beispiel. Die haben sogar hier in Wien eine Privatuniversität gekauft. Also die sind auch im Ausland präsent, in Brüssel, in Deutschland und so weiter. Und dieses CPEC, das ist auch ein wichtiges Element. Das ist eigentlich eine amerikanische Konferenz noch aus den 70er Jahren. Also das ist diese sehr national-konservative Teil der Republikanischen Partei. Die waren sehr lange eigentlich relativ unbedeutend, haben natürlich mit der MAGA-Bewegung, mit Trump, haben sie dann an Bedeutung gewonnen. Und Orban hat das sehr gut erkannt, er braucht diese Leute auch, um gute Beziehungen mit Washington aufzubauen. Er finanziert selbst teilweise, also da spielt Geld eine sehr wichtige Rolle. Und deswegen gibt es auch nicht nur CPEC USA, sondern CPEC Hungary. Mhm. Das findet immer in Budapest statt, wo wirklich Influencer von der MAGA-Bewegung, Politikerinnen aus rechtsradikalen Parteien nach Budapest kommen. Und für Orban war das wirklich ein Highlight. Oder der hat es so geplant, das sollte eigentlich ein Highlight der Kampagne werden, wo die Menschen sehen können, so große Namen wie Herbert Kickl, Alice Weidel, ob die wirklich so große Namen sind oder nicht, das lasse ich jetzt beiseite. Aber jedenfalls bedeutende Politiker, Kickl, Alice Weidel, Marine Le Pen, Matteo Salvini, die kommen nach Budapest und alle sagen, Viktor Orban muss an der Macht bleiben. Aber ich denke, letztendlich war das doch kein großer Erfolg. Einerseits, Orban hoffte darauf, dass Donald Trump auch nach Budapest kommt und ihm Wahlunterstützung leistet. Und es ist nicht dazu gekommen und es ist ziemlich sicher, dass Donald Trump ihn in der Wahlkampagne nicht besuchen wird. Donald Trump hat ihm schon einmal eigentlich eine Korbe gegeben, als Orban Dezember Trump besucht hat, also voriges Jahr. Dann hat Orban behauptet, Trump will ihm eine finanzielle Hilfe bereitstellen, wenn die EU-Gelder nicht nach Ungarn kommen. Und Trump hat das selbst dann dementiert in einem Interview mit Politico. Also es sieht so aus, dass Orban eine sehr gute Beziehung zu der MAGA-Bewegung hat, zu einigen Leuten, aber es sieht doch so aus, als ob das offizielle Washington vielleicht auch mit einer Regierung von Peter Maurer gut auskommen könnte, zumal die mögliche Außenministerin von Peter Maurer, Anita Orban, selbst gute Beziehungen zu Heritage Foundation, zu den republikanischen Kreisen hat. Sie selbst kommt eigentlich aus dem Fidesz-Umfeld, nur aus diesem atlantistischen Teil von Fidesz. Also CPEC war natürlich so dargestellt in Ungarn als wirklich der größte Event des Jahres, aber zum Beispiel auch Andrej Babiš ist nicht gekommen, wegen dieser Attacke in Tschechien musste er in Prag bleiben, jedenfalls ist er doch nicht gekommen.
Aber du hast schon gesagt, es war also Alice Weidel von der AfD da, es war Herbert Kickl persönlich da und hat auf Deutsch eine Rede gehalten, die dann wohl übersetzt wurde für alle Anwesenden.
Genau, Netanyahu war nur per Video zugeschaltet. Also er hat auch darauf gehofft, dass vielleicht auch Netanyahu besucht. Also eben, ich denke, natürlich sind diese Leute sind große Namen und das ist immer die Hoffnung von Orban. Jetzt muss er die Wahlen gewinnen, weil wenn er gewinnt, dann seine Verbündete kommen in den nächsten Jahren die Macht. Also er hofft wirklich darauf, nächstes Jahr Le Pen oder Bardella wird französischer Präsident oder Präsidentin. Alice Weidel irgendwann Bundeskanzlerin. Kickl auch Bundes- oder Volkskanzler in Österreich. Also er hofft wirklich darauf und das wollte er zeigen, aber ich denke, für die ungarische Öffentlichkeit ist es nicht so besonders wichtig, ob Herbert Kickl Viktor Orban unterstützt. Vielleicht die Präsenz von Donald Trump wäre was gewesen, also immerhin der amerikanische Präsident, aber ob Matteo Salvini jetzt Viktor Orban unterstützt, für die Hardcore-Fidesz-Wähler ist das natürlich schön, für die Unentschlossene ist das vollkommen
wurscht. Javier Milei war übrigens auch da.
Ja, genau, also war der Größte, also der war wirklich wahnsinnig pompös empfangen.
Wobei man ja fast die Frage stellen kann, ob es in dem Fall nicht sogar eher dem Kickl hilft, dass er dorthin fährt, weil er halt dann in Österreich seine Verbündeten wieder gut finden, dass er Orban unterstützt. Ich glaube, dass das auch für beide Seiten einen Nutzen hat und das man stimmt. Sich die Frage stellen kann, wer eigentlich mehr davon profitiert.
Und diese Leute werden immer so empfangen, als ob sie wirklich die jeweiligen Länder präsentieren. Also Kickl wird wirklich fast so empfangen, als ob er jetzt schon Bundeskanzler wäre.
Interessant war, dass dann gleich danach, wirklich im Anschluss an die CPEC-Konferenz, vermutlich auch um einige dieser Menschen gleich, die schon da sind, noch sozusagen bleibt doch länger, dass am 23. März sich die Führung der EU-Fraktion Patrioten für Europa auch in Budapest getroffen hat. Und da war dann unter anderem auch die Marine Le Pen dabei und Geert Wilders. Da hat Kickl abgesagt, hat nur eine Videobotschaft geschickt, weil er dann am Montag im Parlament sein musste selbst. Und da hat Orban auch wieder betont, bei diesem Treffen in 3 Jahren könnten diese Patrioten, die sich hier versammeln, die EU führen. Also diese Botschaft ist ihm sehr, sehr wichtig.
Das stimmt. Und also im Europäischen Parlament gibt es eigentlich 3 radikalere Fraktionen rechts von der Volkspartei. Das sind diese Patrioten, wo auch Orban, Kickl sitzt. Aber die AfD zum Beispiel, die sitzen bei den anderen Fraktionen, bei den Souveränisten, die sind noch radikaler. Und es gibt auch die ECR, die Fraktion von Giorgia Meloni oder der polnischen PiS. Und Orban versucht eigentlich, diese 3 Fraktionen versucht zusammenzubinden. Also sein Ziel ist eigentlich, diese 3 rechtsradikalen Fraktionen sollten zusammen antreten. Und das stimmt, dass die wirklich sogar Chance hätten, zweite Kraft, Orban hofft darauf, sogar erste Kraft irgendwann im Europäischen Parlament zu werden. Und er hofft darauf, dass all diese Menschen irgendwann an die Macht kommen. Wien, Berlin, Paris und so weiter werden erobert. In Warschau kommt vielleicht die PiS auch in der Regierung zurück. Und mit Giorgia Meloni hat Orban schon eine offizielle Verbündete, auch wenn Meloni gerade in der Außenpolitik, sprich Ukraine, eine vollkommen andere Linie fährt als Orban. Also ich denke, ja, es besteht diese Gefahr, dass diese Politikerinnen an die Macht kommen können, und das ist die Hoffnung von Orban. Gleichzeitig gibt es immer noch große Unterschiede zwischen diesen Parteien, was das Verhältnis zu Russland anbetrifft, das Verhältnis zu Amerika anbetrifft und so weiter. Also es ist nicht ganz klar, ob wirklich Orban diese Einheit schaffen kann. Das ist auch die Taktik von der Europäischen Volkspartei, diese rechtsradikale Einheit zu spalten, nur mit Meloni zu reden. Das will auch Manfred Weber, immer mit Meloni zu reden und ECR stärker ans Zentrum zu bringen und die anderen zu marginalisieren. Während Orban diese 3 radikalen Fraktionen zusammenführen will und dann einfach zur führenden Kraft werden will.
Mhm. Noch einmal zurück zu Österreich. Du hast zwar schon gesagt, du bist nicht sicher, wie sehr es den Ungarn wichtig ist, dass da der Kickl jetzt kommt, aber es ist eben auch aufgefallen diesmal, dass Orban Österreich ganz explizit anspricht, nämlich auch den Erfolg der FPÖ, um auch etwas Positives für die ganze Fraktion der Patrioten herauszuheben. Warum bindet er Österreich da so offen in seine Erzählung ein? Was denkst du?
Also natürlich, die FPÖ spielt eine sehr große Rolle, die stärkste Partei im Nachbarland. Das ist für ihn ein wichtiges Argument. Gleichzeitig, also Ungarn hat historisch mit vielen Nachbarländern ziemlich Probleme, sagen wir mal so. In Österreich eigentlich am wenigsten. Und die historische Zusammenhänge, Verbindungen. Orban spielt ab und zu auch damit, also Österreich-Ungarn, Wien, Budapest, eine gemeinsame Achse, zum Beispiel auch die Habsburger Familie. Viele Mitglieder sind ganz stark für Orban. Einige sind sogar Botschafter von Ungarn in unterschiedlichen Städten. Also in dem Sinne ist Österreich schon wichtig für ihn. Aber ich denke eher wirklich FPÖ, also das ist die stärkste Partei. Und er hofft wirklich darauf, dass irgendwann die FPÖ doch an die Macht kommen kann. Und dann hat er wieder eine Verbündeten. Mit Fico hat er schon, obwohl Fico eigentlich nicht bei den Patrioten sitzt. Also Fico ist offiziell links, also der glaubt, er sei links. Babiš schon bei den Patrioten. Vielleicht bei den Rumänen kann irgendwann auch der Rechtsextremist Simeon an die Macht kommen. Also er will gerade in diesem Mitteleuropa, er betont immer wieder, dass diese habsburgische Mitteleuropa, das soll eigentlich ein Laboratorium für das neue Europa sein, aber nicht im transnationalen, supranationalen Sinne, sondern gerade in diesem nationalistischen Sinne.
Okay. Wir haben uns ja vorgenommen, wir schauen uns die Feinde und die Freunde Orbans in dieser Folge genauer an. Wir haben natürlich jetzt schon viele gestriffen, aber diese aktuellen Ereignisse sind jetzt einfach auch so vorrangig. Kommen wir trotzdem zum Kern dieser Folge. Beginnen wir mit Orbans Freunden. Wer nützt ihm und wer ist das eigentlich? Was würdest du denn sagen? Also auch dem jetzt schon folgend, was wir bis jetzt besprochen haben, kann man das ja eigentlich in 3 Kreise teilen. Man kann sagen international, Europa und im Land, im Inland. Wer sind denn Orbans wichtigste Verbündete und Freunde derzeit?
Also auf internationalen Ebene stellt er sich so dar, dass er eigentlich mit allen großen Mächten auf Augenhöhe reden kann. Mit Putin, mit Trump, also er meint immer, ich kann die immer anrufen, ich habe ihre Nummer. Und auch ein bisschen mit China. Also mit China ist die Beziehung eher wirtschaftlicher Natur, aber er stellt sich so dar, ich spiele in diesen Liga mit diesen Menschen, mit Putin, Trump und Xi Jinping. da bin ich eigentlich auch nicht sicher, ob diese Freundschaften wirklich gleich sind. Also ich denke auch, weil Trump und Putin beide autoritäre Persönlichkeiten sind, gibt es doch geopolitische Interessenunterschiede zwischen den USA und Russland. Und ich weiß nicht, wie lange Orban eigentlich das noch aushalten kann, dass er gleichzeitig mit Putin und Trump und sogar mit China, und wir wissen, China ist nicht besonders ein großer Freund von Trump, eine gute Beziehung aufbauen kann. Orban nennt das Konnektivität. Das ist das Schlagwort in Ungarn. Das Ungarn, ein kleines Land, muss mit allen eigentlich freundschaftlich und besonders mit autoritären Regime freundschaftlich umgehen. Aber ich denke, da ist Putin vielleicht viel mehr ein Freund oder jemand, ein stärkerer Verbündeter als vielleicht Washington. Also wie ich auch vorher erwähnt habe, dass Trump nicht nach Budapest gekommen war, dass die mögliche neue Außenministerin selbst gute Beziehungen zur Heritage Foundation hat. Das zeigt eigentlich, dass vielleicht Washington doch nicht so ein fester Verbündeter von Orban ist wie Moskau. Peking lassen wir das beiseite, weil da ist eher wirtschaftliche Natur die Beziehungen. In Europa, sagt Orban, da hat praktisch nur Feinde. Die Freunde sind noch meistens in der Opposition. Ja, okay, Matteo Salvini ist schon in gewisser Hinsicht an der Macht als Minister in Rom, aber die Freunde, die warten noch. Die sind noch im Wartezimmer, die müssen noch an die Macht kommen in Europa und dann ist Europa auch unser Freund, aber zuerst müssen wir Europa erobern. Und im Lande, natürlich, also der hat dort Freunde in dem Sinne, also seine Familie, sehr gut befreundet mit seiner eigenen Familie, die sich wirklich sehr stark bereichert haben in diesen letzten 16 Jahren. Und er konnte auch immer, sagen wir so lokale, wichtige Akteure für sich kaufen, die dann für ihn dann wichtig sind, gerade bei den Wahlen, wenn es darum geht, irgendwie Stimmen zu organisieren und so weiter. Aber in Ungarn ist es so, dass eigentlich der ist der größte Freund und eher die Menschen wollen Freund von Orban sein.
Gehe ich nochmal zurück zu Trump. Wenn ich dir da so zuhöre, dann klingt das so nach, naja, Amerika und die Magerbewegung kann schon mit Orban, aber sie könnte wohl auch mit einem möglichen Ministerpräsidenten Madja. Trotzdem hat jetzt Orban eben auch wieder in seinem Truth Social, auf seiner Plattform betont, dass der Orban ein wirklich starker und mächtiger Anführer mit einer nachweislichen Erfolgsbilanz sei. Dem entnehme ich aber, was Trump heute sagt, kann sich morgen ändern. Also eigentlich so relevant ist das ja auch nicht mehr, nicht? Ob er jetzt ihn in die Höhe lobt oder nicht.
Genau, und ich denke, also, da gibt es mehrere Aspekte, warum Trump Orban lobt. Einerseits natürlich ideologisch gibt es Überlappungen mit der MAGA-Bewegung. Nationalismus, konservatives Familienbild, bla bla bla. Also da gibt es viele ideologische Überlappungen. Deswegen ist für die MAGA-Bewegung schon sehr wichtig, Orban zu unterstützen. Gleichzeitig, ich denke, es gilt nicht nur für Trump, sondern auch andere Menschen in Europa, die wissen, mit dem Namen Orban können wir die Liberalen provozieren. Also ich denke, Trump, aber auch viele andere in Europa benutzen Orban, um die bösen liberale und linke Elite zu provozieren, weil Orban wirklich als der Teufel dasteht in den Augen der Liberalen und der Linken. Und deswegen ist es für Trump wichtig. Aber ich denke, wenn wir die geopolitischen Interessen von den USA uns anschauen, da bin ich nicht sicher, dass Washington unbedingt jemanden wie Orban haben will, der gleichzeitig mit Russland wahnsinnig verbunden ist und auch wirtschaftlich mit China. Aber da, du hast vollkommen recht, also was Trump sagt, das kann sich immer ändern.
Jetzt haben wir die Freunde, von denen haben wir schon viel gesprochen. Jetzt interessieren mich natürlich auch die Feinde. Und zwar, vielleicht dröseln wir es genau in die andere Richtung aus, da jetzt von innen nach außen. Also wer sind im Inland, in Ungarn, die größten Feinde abseits von Madja, den kann man, glaube ich, jetzt weglassen. Also wer hat Interesse daran, dass Orban nicht mehr an der Macht ist?
Also die ungarische Gesellschaft war immer sehr polarisiert. Also das von außen her sieht so aus, Ungarn wird mit Zweitelmehrheit von Orban regiert. Also es sieht so aus, als ob eine riesengroße Mehrheit hinter Orban stehen würde. Aber diese Zweitelmehrheit im Parlament, das ist nur eigentlich dank dem sehr komischen ungarischen Wahlrecht. Also Orban hat immer 50%, 51% mal nur 44%, natürlich, die sind schon große Zahlen erreicht, aber das zeigt, es gab eigentlich immer einen ziemlich großen Teil der Gesellschaft, der gegen Orban war. Die waren aber nicht gut organisiert, die traten mit unterschiedlichen Parteien an und deswegen konnten sie nie Wahlen gewinnen. Also die Feinde sind gesellschaftlich gesehen natürlich die Menschen, die in den größeren Städten leben, besonders in Budapest. Also Budapest hat einen linksgrünen Oberbürgermeister und war auch immer kulturell eher antikonservativ und liberal. Und das, was Modja zum Beispiel versucht, der will eben auch andere Menschen zu überzeugen, sozusagen Feinde von Orbán zu werden. Also Feinde waren die früheren Oppositionsparteien, die aber nicht geschafft haben, Wahlen zu gewinnen, auch wenn ein großer Teil, ab und zu fast die Hälfte der Gesellschaft gegen Orbán abgestimmt hat. Also was Modja eigentlich geschafft hat, der kann diese Feinde viel besser vereinen. Also gleichzeitig gibt es aber Menschen, die vielleicht nicht Feinde sind, aber die sind jetzt enttäuscht von Orbán, weil Orbán nicht nur aufgrund seiner Ideologie Wahlen gewinnen konnte, sondern es stimmt, er hat eigentlich auch einen wirtschaftlichen Aufschwung garantiert. Also viele Menschen hatten das Gefühl, wir leben doch besser. Die Löhne sind doch geworden. Ja, es gibt Korruption und die Spitäler sind katastrophal, aber wir haben vielleicht Geld, zum Privatarzt zu gehen. Und diese Menschen haben dieses Gefühl nicht mehr, weil Ungarn wirklich wirtschaftlich sehr desolat dasteht, ohne EU-Geld und so weiter. Und die sind praktisch zu Feinden von Orbán geworden. Und diese Wählergruppe wird dann sehr entscheidend sein.
Weil du auch das Geld ansprichst, wie ist denn das eigentlich in der Unternehmens- und Unternehmerwelt? Wie steht man da? Ich meine, ist mir auch klar, da gibt es natürlich wie überall Menschen und Firmenchefs, große Unternehmen, die mit vieles verbunden sind und auch der Regierung viel zu verdanken haben. Aber wie steht man dort eigentlich zu einer Verlängerung der Amtszeit von Orbán?
Ich denke, also interessanterweise gibt es darüber nicht so viele Recherchen. Ich denke, das ist sehr entscheidend, wie diese Unternehmer stehen. Also natürlich, Orbán hat ein System aufgebaut mit großen Oligarchen, alle auch wirklich Familie mit ihm verbunden. Aber auch auf lokalen Ebene gab es immer diese, sagen wir so, Feudalherren, die für immer die staatlichen Konzessionen gewonnen haben, die Straßen bauen, natürlich um einen vielfachen Preis und so weiter. Aber es gab auch diese lokale Ebene. Und die lebten auch davon, dass die EU-Gelder verteilt werden. Wie diese EU-Gelder verteilt wurden, das ist auch eine andere Frage, sprich Korruption, aber die lebten davon. Und jetzt, dass es nichts zu verteilen gibt, sind gerade diese lokale Unternehmen, lokale Feudalherren, sagen wir so, die sind jetzt viel enttäuschter. Und es gibt Vermutungen, dass eigentlich diese Leute TISA, also die Partei von Peter Modja, unterstützen, weil sie ein Interesse daran haben, dass das System gewechselt wird, weil wir erst dann wieder die EU-Gelder kriegen können. Wenn wir ganz zynisch sein wollen, können wir sagen, die wollen ein System, wo die EU-Gelder wieder korrupt verteilt werden können. Und die sind der Meinung, das können wir mit Orbán nicht mehr, weil mit Orbán werden wir nie die EU-Gelder kriegen. Vielleicht können wir das mit Modja kriegen. Aber diese Unternehmertum spielt schon eine Rolle, weil das stimmt, dass Peter Modja-Kampagne wirklich sehr kostenspielig sind. Und niemand weiß,
woher das Geld kommt.
Und die Vermutung, ja, schon viele Unternehmen haben die Seiten gewechselt und die geben schon Modja Geld.
Und bei David Gajdosh habe ich gehört und gelernt, dass Modjas Kampagne auch ein bisschen die Kampagne oder Bewegung der Kleinunternehmer genannt wird. Also eher die kleineren Köpfe, nicht die Oligarchen,
genau,
die hier sozusagen hoffen, durch die Öffnung zur EU auch wieder mehr Geschäft zu haben.
Also kleine Unternehmen des Mittelstandes, auch wenn wir uns die Kandidaten und Kandidatinnen der Partei anschauen, die wurden also durch Vorwahlen ausgewählt. Die waren vorher keine Politikerinnen und das sind wirklich also jemand, der vielleicht eine Konditorei im Dorf hat oder der Hausarzt oder ein Kindergärtnerin, also solche Leute. Mhm. Und Modja will eben diese Leute ansprechen, eben mit pragmatischen Themen, also nicht unbedingt ideologischen, weil diese Leute vielleicht aus eigenen pragmatischen Gründen vorher für Fidesz gestimmt haben, aber wegen der wirtschaftlichen Lage wollen sie doch jetzt eine Änderung.
Okay, kommen wir zurück zu den Feinden. Also wir haben gesagt, Inland haben wir abgehandelt, Europa ist auch irgendwie auf der Hand liegend, weil wir schon die Freunde benannt haben, aber wer ist denn wirklich der größte Feind Orbáns innerhalb der EU?
So Inland noch, also Orbán benennt ab und zu seine inländische Feinde, also er hat zum Beispiel Journalisten und Richter voriges Jahr als Wanzen benannt, also er hat angedeutet oder versprochen, irgendwann diese Leute wegzuputzen, das war wirklich seine Wortwahl. Also diejenigen, die immer in der Opposition waren, Journalistinnen von unabhängigen Medien, auch die Richterschaft, weil die Richterschaft ist relativ autonom noch in Ungarn, also die sind auch offiziell zu Feinden erklärt worden. Es gibt auch eine Behörde, die sogenannte Behörde für Souveränitätsschutz und die veröffentlichen auch immer wieder, wer die Feinde sind. Also es gibt auch fast eine Liste von den offiziellen Feinden im Inland von Viktor Orbán. Zum Ausland, also da ist natürlich auch die Europäische Union und Orbán sagt selbst, dass die jetzige Europäische Union, diese böse Brüsseler Bürokratie, die sind meine Feinde, die will ich abwählen. Und es stimmt, dass ich denke, dass die Europäische Union schon jetzt ein Interesse daran hat, dass in Ungarn zu einem Wechsel kommt. Ich denke, sehr lange war eigentlich die Europäische Union nicht unbedingt ein Feind von Viktor Orban, gerade was Deutschland anbetrifft, gerade was Angela Merkel anbetrifft. Sie hatte auch gegenüber Ungarn eine ähnliche Politik gemacht wie gegenüber Russland, also Verhandlungen, gute Beziehungen, durch wirtschaftliche Beziehungen können wir vielleicht die Probleme weglösen durch Autoindustrie, deutsche Autoindustrie, die auch in Ungarn sehr stark präsent waren. Die waren sehr lange eigentlich Freunde von Viktor Orban. Aber ich denke, jetzt ist das auch schon in Europa so, dass viele Politikerinnen oder sogar Unternehmen eingesehen haben, so ein Land, das ständig in Europa blockiert und so eindeutig Russland unterstützt, brauchen wir nicht. Das heißt, deswegen ist es wirklich so wahrscheinlich, dass die meisten Regierungen und auch die Europäische Union selbst wirklich ein Feind von Orban ist und zumindest wirklich Interesse daran hat, Orban abzuwählen. Auf internationaler Ebene ist es natürlich schwierig, weil eben die größten Namen, Trump, Putin, Xi Jinping, auch Erdogan, Netanyahu, die stehen eigentlich für Orban auf uns aus unterschiedlichen Gründen und mit unterschiedlicher Intensität. Aber ich würde jetzt niemanden nennen können aus der Weltpolitik, der wirklich eine Bedeutung hat, der so wirklich ein Feind von Viktor Orban ist.
Das ist auch interessant, dass er sich eigentlich mit, dass die Welt derzeit auch so, sich so darstellt, dass es viel mehr Freunde und Verbündete gibt. Weil wir sagen, okay, wir sind bei Freunden, da muss ich noch einmal, mir ist noch wer eingefallen. In Österreich ein Freund, auch nicht überraschend, der Nationalratspräsident Walter Rosenkranz, FPÖ-Nationalratspräsident. Ich glaube, auch eine seiner ersten Amtshandlungen im vergangenen Jahr war ja auch, Orban ins Parlament einzuladen.
Ich denke, das war sogar wirklich wortwörtlich die erste.
Ja, genau.
Und das eben, also beide spielen damit. Also Rosenkranz, ja, er ist als Nationalratspräsident also zweitwichtigste Persönlichkeit und er hat schon sofort Viktor Orban eingeladen. Also dann Österreich, Ungarn und Bundeskanzler und Bundespräsident spielen gar keine Rolle mehr. Und das macht natürlich auch Orban mit Kickl. Kickl ist in Ungarn fast wie er schon Bundeskanzler wäre. Also das zeigt schon eben diese starke Beziehung zu Ungarn und eben Orban braucht solche Verbündete, die schon an der Macht sind, eine gewisse Machtposition haben oder wirklich eine gute Chance haben. Also der würde nicht, keine Ahnung, mit irgendwelchen Nazis in Deutschland zusammenkommen wollen, aber mit Menschen, die schon Nationalratspräsident sind, das ist schon etwas für Orban. Und ich denke, als er hier war, da hat er wirklich niemanden anderen besucht. Er hat wirklich nur Rosenkranz getroffen.
Wenn man jetzt noch diese Freund-Feind-Logik auf den Kampf oder diesen Wettkampf zwischen den beiden Herausforderern Orban und Madja drüber legt, wo kann denn Orban hier, also mit wem ist denn Madja gut oder nicht gut? Also ich meine, es ist ein bisschen ableitbar von dem, was wir schon gehört haben. Ich nehme mal an, dadurch, dass er betont, wie gut seine Gesprächsbasis zu den diversen Leadern in the world, wie von Trump bis Putin ist, das kann er ausspielen, um zu sagen, naja, mit mir reden die alle, Madja nicht. Aber umgekehrt ist es wahrscheinlich so, wenn sich Madja zu sehr in EU-freundlich gibt, wird ihm Orban das auch wieder vorwerfen. Was sind denn Madjas Freunde und Feinde in diesem Spiel? Und wo nützen sie ihm und wo nicht?
Also international ist es schwierig zu sagen. Also offiziell ist Madjas Partei, also sitzt in der Fraktion der Europäischen Volkspartei. Ist nicht Mitglied der Parteifamilie, aber die sitzen in der Fraktion der Europäischen Volkspartei. Also offiziell gehört er zu mit der Rechtsparteifamilie, ÖVP, CDU, CSU und so weiter. Aber er will sich nicht so ganz festlegen, weil er eben weiß, wenn er zu sehr, was weiß ich, Friedrich Merz nahe ist, das kann Orban ihm vorwerfen, du bist ein Agent der Deutschen. Wenn er ständig in Brüssel wäre, dann ist er ein Agent der Europäischen Union und besonders was die Ukraine anbetrifft, da ist Peter Maja wirklich sehr vorsichtig oder vielleicht zu sehr vorsichtig, weil er selbst eigentlich fast anti-ukrainisch ist, weil er eben nicht mit dem Vorwurf konfrontiert werden will, sei ein Agent der Ukraine. Also er war bei der Sicherheitskonferenz in München, also Peter Maja war bei der Sicherheitskonferenz in München dabei. Der hat kurz mit Friedrich Merz geredet, mit Donald Tusk auch geredet. Und vielleicht die Person von Donald Tusk ist wichtig. Also es gibt diese traditionelle historische polnisch-ungarische Freundschaft, vielleicht deswegen, weil wir keine gemeinsame Grenze haben. Jedenfalls, das wird immer so hochgehalten. Und das wird auch immer Orban vorgeworfen, der hat diese traditionelle polnisch-ungarische Freundschaft durch seine Russlandnähe sehr zerstört. Was in gewissen Sicht schon stimmt, obwohl Orban weiterhin eigentlich gute Beziehungen zum Beispiel zu PiS, also zu dieser Kaczynski-Partei hat. Aber das stimmt, offiziell sind die Beziehungen zwischen den zwei Ländern sehr, sehr abgekühlt. Und dann kann Modja sich darstellen, ich treffe das offizielle Polen und ich kann diese gute, traditionelle, wichtige polnisch-ungarische Freundschaft herstellen. Also der hat dieses Treffen mit Tusk sehr betont. Das Treffen mit Merz nicht so besonders. Nicht, weil die Deutschen so unpopulär wären, aber ist doch ein westeuropäischer Politiker und da kann er wirklich irgendwelche Vorwürfe kriegen, dass er für die Deutschen arbeitet. Aber wirklich auf der internationalen Ebene ist es nicht so klar, wo er eigentlich steht. Ich vermute, die meisten europäischen Länder, die wollen einen Regierungswechsel in Ungarn und deswegen unterstützen sie in gewisser Hinsicht Peter Modja. Seine mögliche Außenministerin, wie gesagt, hat sehr lange auch in den USA gelebt und hat sicherlich Connections zu dieser republikanischen Lage, Heritage Foundation auch. Aber für Modja geht es wirklich darum, viel Freunde im Land zu haben. Also er ist sehr innenpolitisch fokussiert und da versucht er nicht nur die traditionellen Feinde von Orban, linksliberalen, urbane Leute und so weiter anzusprechen, sondern eben diese Kleinunternehmer, Mittelschicht, auch Dorfbevölkerung anzusprechen, die früher vielleicht mehr für Fidesz waren.
Ist natürlich auch für jemanden, der noch nicht an der Macht ist, die leichtere Bühne im Inland und die wichtigere, weil er muss die Wahl im Land gewinnen und nicht in der EU. Next Step ist dann, wenn er es gewonnen hat, dann muss er hinausgehen, klarerweise. Ja. Aber eine Frage habe ich schon. Ich habe jetzt wirklich nachgedacht, während du gesprochen hast, ob es zwischen einem österreichischen Partner und Madja irgendwelche Austausch gab, also so vergleichbar wie jetzt Orban mit Kickl oder Orban mit Rosenkranz. Ist mir jetzt nämlich nichts im Kopf, dass jetzt sozusagen sich eine Außenministerin Meindl-Reisinger oder ein Kanzler Stocker schon positiv für Madja ausgesprochen hat?
Das nicht. Also ich habe schon von einigen gehört, auch in der österreichischen Politik, so gerade bei konservativen Liberalen, dass sie zurückhalten wollen, weil sie eben wissen, wenn jetzt Meindl-Reisinger nach Budapest fahren würde und dort für Modja sich ausspricht, das wäre für Modja sicherlich nicht besonders gut. Nicht, weil Meindl-Reisinger so schlecht ist, sondern die ist eine liberale Politikerin und dann ist es wirklich Teufel. Es gab ein Treffen, also Modja hat Karl Nehammer getroffen und offiziell, wie gesagt…
Als er noch Kanzler war.
Genau, als er noch Kanzler war. Also offiziell, dieser ist mit ÖVP verbunden, Schwesterpartei, wie auch immer. Aber sonst fällt mir auch nichts ein. Also Anita Orban war mal in Wien dieses Jahr, aber eigentlich um die Ungarinnen in Wien zu treffen. Auch Peter Modja war öfters in Wien, nicht nur um Drogentests zu machen, sondern auch Versammlungen für die ungarische Community hier in Wien zu organisieren. Aber er will nicht unbedingt wirklich andere Menschen treffen, weil er weiß, es kann gegen ihn benutzt werden und so viel würde es ihm noch nicht bringen, wenn er jetzt irgendwelche österreichische Politiker trifft. Warum er Karl Nehammer getroffen hat, das weiß ich nicht.
Gut, das war vielleicht damals auch dieses 2024er Jahr, wo es ja Europawahlen gab im Juni und wo wir Wahl hatten, da hat man vielleicht damals gedacht, also die Österreicher hatten ja Nationalratswahl dann im September, vielleicht gab es dann da irgendwie eine Möglichkeit, weil Nehammer ist ja nur Kanzler gewesen bis Ende des Jahres 2024. Ja. Du hast für uns einen Gastkommentar geschrieben vor einiger Zeit, wo du quasi on the bottom line geschrieben hast, Orban kann verlieren, wissen wir noch nicht, aber er kann verlieren. Trotzdem wird er als Einflussfaktor bestehen bleiben. Was genau hast du damit gemeint?
Also ich habe schon erwähnt, diese Zweitelmehrheit ist sehr wichtig in Ungarn. Und in Ungarn geht es jetzt darum, dass ein ganzes System abgewählt werden soll. Also ein Regierungswechsel reicht nicht aus, weil die Verfassung, die wichtigsten Gesetze, die Institutionen, die sind schon von Fidesz geschaffen worden. Die Institutionen sind von Fidesz-Loyalisten besetzt. Das heißt, wenn Modja wirklich etwas erreichen will, dann braucht er diese verfassungsändernde Zweitelmehrheit im Parlament. Ansonsten ist er komplett handlungsunfähig. Also wahnsinnig wichtige Gesetze. Er könnte nicht einmal den staatlichen Rundfunk abändern, der ständig eigentlich Propaganda sendet, weil das auch das Gesetz darüber eigentlich Zweitelmehrheitsgesetz ist. Das heißt, wenn Modja nur eine einfache Mehrheit kriegt im Parlament, dann kann er gerne regieren, wie er will, aber wird er das nicht tun können, weil viele Institutionen ihn daran blockieren können. Also der Verfassungsgerichtshof wird sicherlich alle Gesetze sofort aufheben, der Staatspräsident Vetos einlegen. Es gibt sogar einen Budgetrat, der immer das Budget begutachten soll. Und wenn sie Nein sagen, dann soll das Parlament sogar aufgelöst werden. Das heißt eigentlich, wenn Magyar nicht diesen Budgetrat abschaffen kann, dann kommt es wirklich zu Neuwahlen, weil dieser Budgetrat besteht eigentlich nur aus Fidesz-Leuten, also die werden sicherlich das Budget nicht positiv bewerten. Deswegen meinte ich, eigentlich, wenn es zu einer einfachen Mehrheit der TISA kommt, dann bleibt Orbán informell an der Macht. Seine Leute sind in den wichtigsten Institutionen, seine Verfassung bleibt gültig, seine Gesetze bleiben ebenso gültig, seine wirtschaftliche Macht bleibt auch dabei. Das ist auch wahnsinnig wichtig, dass diese Leute dann auch nicht angetastet werden können. Und auch im Falle, wenn dieser eine Zweitelmehrheit kriegt im Parlament, was eigentlich wahltechnisch nicht so besonders schwierig wäre, also in Ungarn ist es eigentlich möglich, auch für dieser, auch in diesem Falle kann Fidesz die Verfassung auch nach den Wahlen so abändern, dass zum Beispiel die Bedingungen zu Verfassungsänderungen, Gesetzesänderungen noch angehöht werden. Sagen wir so, die würden einführen, von nun an ist es nicht Zweitelmehrheit, sondern 80%.
Das könnten Sie noch vor der Wahl müssen.
Nach
Sie das
den
machen
Wahlen.
Auch noch.
Okay. Nach den Wahlen. Also nach den Wahlen, also bis zu 30 Tagen, bleibt das alte Parlament noch im Amt. Ich denke, das ist auch in Österreich so, mit vollkommenen Kompetenzen. Das heißt, auch nach den Wahlen kann Fidesz, auch wenn sie die Wahlen verloren haben, auch wenn die TISA sogar Zweitelmehrheit im neuen Parlament erhalten hat, kann das alte Parlament die Verfassung abändern, ebenso, dass dann auch eine Zweitelmehrheitsregierung fast keinen Spielraum hat.
Das sind aber eigentlich keine sehr rosigen Aussichten. Das heißt ja, dass egal was man tut, auch wie der Wähler entscheidet, die Wählerin, Wahlsonntag, sich vermutlich wenig ändern wird, also zumindest was die Dominanz und den Einfluss der Fidesz anbelangt.
Also eben, das ist auf legalem Wege ist es wirklich sehr schwierig. Also Orbán hat sein ganzes System eigentlich vollkommen legalistisch aufgebaut. Das ist auch eigentlich auch das Problem. Also du kannst Orbán nicht Illegalität vorwerfen. Alles, was er gemacht hat, war legal. Ob das legitim war, gut, was auch immer, das ist eine andere Debatte. Aber es war alles legal. Auch wenn Magyar zweite Mehrheit kriegt, dann kann Magyar darauf hoffen, dass die Verfassung doch nicht abgeändert wird nach den Wahlen. Was aber passieren kann, nehmen wir an, der Wählerwille wird nicht akzeptiert. Magyar gewinnt sogar mit Zweitelmehrheit, aber kann nichts machen, weil die Verfassung geändert wird. Ich denke, dann wird es wirklich zu einer politischen oder Verfassungskrise kommen. Also es wird vermutet, Magyar wird das nicht akzeptieren und wird versuchen, sogar mit einfacher Mehrheit Zweitelmehrheitsgesetze zu verabschieden, was natürlich zu einer kompletten Verfassungskrise führen würde. Er kann sogar machen, dass er einfach die Entscheidungen des Verfassungsgerichtshofes komplett ignoriert. Das ist eigentlich auch der Fall in Polen jetzt. Tusk macht dasselbe. Oder auch in Österreich, in der Ersten Republik, ganz am Ende war das auch so. Also Magyar kann sagen, okay, der Verfassungsgerichtshof hebt alle meine Gesetze auf, aber mich interessiert das überhaupt nicht. Wir machen weiter. Das ist natürlich eine riesengroße Verfassungskrise. Und was auch noch passieren kann, er kann wirklich das Parlament auflösen. Also dafür reicht eine einfache Mehrheit und sagen, ich kann nicht regieren, ich bin daran blockiert. Jetzt soll das ungarische Volk mir doch eine noch größere Mehrheit geben. Und nach einem gewonnenen Wahl ist es immer so, zumindest in Ungarn, dass die Menschen dazu neigen, die jeweiligen Gewinner zu wählen. Also das heißt, ich denke, entweder kommt es zu einer Verfassungskrise zwischen den Institutionen, zwischen den neuen Regierungen und den alten Institutionen, oder Magyar wird also vorgezogene Wahlen anstreben, sagen wir mal so, vielleicht im September. Und warum ist wichtig, diese zweite Mehrheit? Es ist nicht nur, wie man das Orbánsche Regime wegfegt, sondern wenn Magyar diese EU-Gelder nach Ungarn holen will, dann braucht er vieles zu ändern. Also das sind eigentlich die Bedingungen. Aber er kann diese Bedingungen nur dann erfüllen, wenn er Zweitelmehrheit hat. Also die EU erwartet von Magyar, dass der Medienrat abgeändert wird, das Justizsystem und so weiter und so fort. Aber er kann all das nicht ohne Zweitelmehrheit. Also entweder muss er das wirklich revolutionär machen oder sagen, machen wir neue Wahlen und vielleicht dann kriege ich Zweitelmehrheit.
Das ist aber, wie gesagt, ich bleibe bei meiner Aussage, es sind nicht besonders rosige Aussichten und lässt darauf schließen, dass es sehr turbulent zugehen wird, auch nach dem 12. April in Budapest und Ungarn.
Das ist sicherlich so. Also ich würde schon sagen, im Wahlabend am 12. April werden wir vielleicht nicht einmal wissen, wer eigentlich gewonnen hat. Schon deswegen, ich bin hundertprozentig sicher, dass die jeweiligen Verlierer das Wahlergebnis nicht anerkennen wird. Die Oppositionen wollen jetzt wirklich gewinnen, also die würden das überhaupt nicht hinnehmen, wenn Viktor Orbán gewinnt, zumal die Oppositionspartei TISA in den Umfragen seit mehr als einem Jahr führt. Also wenn jetzt doch Orbán gewinnt, dann werden die Oppositionen Wähler doch würden auf die Straße gehen. Und dasselbe gilt auch für die Fidesz-Wählerschaft. Die sind natürlich auch nicht bereit, einen oppositionellen Wahlsieg zu akzeptieren. Also ich denke, am Wahlabend werden wir eh nicht wissen, wer gewonnen hat. Dann kommt es noch Wahlanfechtungen, all diese rechtlichen Prozesse, wer überhaupt in den einzelnen Wahlkreisen gewonnen hat. Dann kommt es zu dieser ganzen verfassungsrechtlichen Sache.
Die 30 Tage nach dem Ergebnis, nachdem das Ergebnis feststeht ja erst. Also das kann sich ja auch wieder
verzögern. Genau, also das ist, dass wir sehr turbulent bleiben. Und auch wenn alles feststeht und keine Ahnung, Modja sogar Zweidrittelmehrheit hat und kann durchregieren, die Fidesz bleibt doch da als eine relativ starke Partei. Also Orban hat immer noch fast die Hälfte der ungarischen Gesellschaft hinter sich. Und er will sich nicht zurückziehen, er will nicht in die Pension gehen. Das heißt, es wird turbulent bleiben in Ungarn, ganz eindeutig.
Das zeigt aber auch vor allem, dass eine Macht, die einmal sehr groß wurde, egal in welchem Stadium der Illiberalität oder nicht, oder du hast jetzt gesagt, alles ist legal gemacht worden von Orban, dass ein Wandel und ein Wechsel nicht so einfach ist. Einfach so. Also gerade auch mit dem Hintergrund, den du jetzt erklärt hast, ist es klar, dass nur mit einer Wahl wird sich vieles nicht zu schlagen geben. Also mit einem eindeutigen Wahlergebnis werden sie sich nicht zu schlagen geben.
Eben, und das ist eigentlich das Problem mit dieser illiberalen Demokratie. Also man hat sein System selbst so bezeichnet, es ist wahnsinnig schwierig abzuwählen. Also durch Wahlen, das ist eigentlich auch eine theoretische Frage, ist es überhaupt noch möglich, in einer illiberalen Demokratie über faire und freie Wahlen zu reden und darauf hoffen, ja, wenn die Opposition stark genug ist, dann können sie gewinnen, oder ist es eh vorbei? Also es gibt viele Politikerinnen, die meinen, so ein System kann man nur mit Revolution abwählen, wie man das in der Geschichte gemacht hat. Natürlich, jetzt besteht doch die Möglichkeit, dieses System durch Wahlen vielleicht anzukratzen, aber es ist sehr schwierig abzuwählen, eben weil alles legal passiert war, und andererseits, weil die wirklich sehr fest sitzen und nicht nur in den Institutionen, sondern auch im Kulturleben, auch in Wirtschaft. Also es musste wirklich zu einem revolutionären Änderung kommen. Das muss nicht unbedingt Straßenkämpfe bedeuten, aber vom Inhalt her muss es revolutionär sein.
Und da ist vielleicht auch wieder der Punkt, zum Schluss jetzt zu betonen, warum es für Österreich so spannend ist, sich das anzusehen. Oder die Sorge von vielen ja groß ist, dass sich da wiederum die schon hier in dieser Folge mehrfach erwähnte FPÖ Anleihen nimmt, wenn sie einmal an der Macht ist, als stärkste Kraft im Land.
Genau, also die FPÖ verspricht auch ein System. Wechsel. Genau. Also die wollen praktisch die illiberale Demokratie in Österreich einführen. Das wäre in Österreich viel schwieriger. Also ich kann die Hörerinnen ein bisschen beruhigen. Also die österreichische Verfassung ist schon eigentlich besser aufgestellt. Das war auch ein Problem in Ungarn, dass es so einfach war, eine zweite Mehrheit zu kriegen im Parlament und gleichzeitig die Verfassung ohne irgendwelche Limits abzuändern. In Österreich geht es nicht. Also wenn die FPÖ wirklich die Verfassung alleine abändern will, dann braucht die Partei wirklich Zweidrittelmehrheit auch bei den Stimmen zu erreichen. Und das ist vielleicht noch ein bisschen schwierig.
Auch wenn sie das als großes Ziel, glaube ich, vor sich hat. Aber es ist trotzdem nicht so.
Aber jedenfalls schon eine einfache Mehrheit der FPÖ würde bedeuten, dass sie eben das anstreben. Und das ist schon, das zeigt, wozu das führt und wie schwierig das dann wird, in Österreich das rückzubauen, wenn die FPÖ das irgendwie schafft, das Verfassungssystem anzugreifen oder abzuändern.
Vielen, vielen Dank für diese sehr, sehr spannende Einschätzung. Bin gespannt, was wir dann am 12. April abends überhaupt wissen, wenn ich dir genau zuhöre, eben nicht viel, und was sich dann in der Woche danach ergibt. Wir werden sicher hier wieder darüber berichten, und ich freue mich, dass du heute da warst.
Danke sehr.
Das war Was wichtig ist mit einer Folge zu den bevorstehenden Wahlen in Ungarn am 12. April mit meinem Gast Peter Techet. Erste Hochrechnungen werden am Wahlsonntag übrigens nicht vor 20 oder sogar 21 Uhr erwartet. In Ungarn schließen die Wahllokale erst um 19 Uhr. Erste Trends lesen Sie bei uns auf diepresse.com, aber auf jeden Fall dann schon Sonntagabend, sobald es welche gibt. Und wir melden uns am darauffolgenden Montag mit einer ersten Analyse, auch hier im Podcast. Einige Texte zur Ungarnwahl sowie Gastkommentare von Peter Techet finden Sie in den Shownotes. Mir bleibt nur mehr Ihnen zu sagen, danke fürs Zuhören, machen Sie es gut und auf bald.